Show.
Die Show am Freitagvormittag. Late night is too late, morning is too early. Deshalb Alpen zur Late Morning Show.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo nach Wien.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
So, jetzt haben wir eine Stimme aus dem Off sozusagen. Wen haben wir denn heute zu Gast? Wer ist denn die Stimme?
Ja, mein Name ist David Ebner. Ich bin Parasitologe in der tierärztlichen Ordination Tiergarten Schönbrunn und ja, darf seit mittlerweile 3 Jahren fast das Labor hier leiten und bin für die parasitologische Forschung und Diagnostik von unserem Zootierbestand zuständig.
Beim Wort Parasitologie hat die Sabrina direkt hier eine Gänsehaut gekriegt.
Ja. Da geht es den meisten so, ja.
Da hat man dieses klassische Bild von einem ekligen, schleimigen Wesen, aber dem ist ja nicht so, wenn man Parasitologe und auch Biologe und Alpenzoodirektor ist.
Nein, also David sieht hübscher aus als ein Wurm.
Ja, also ich meine, ich verstehe das durchaus, dass man, wenn man jetzt nicht jeden Tag mit Zecken oder Flöhen oder Milben in Kontakt ist, das doch ein bisschen abschreckend findet. Oder Würmern, das kommt ja auch sehr häufig vor. Aber für mich ist es halt einfach das Größte. Also ich liebe die Parasitologie. Es ist einfach, sehr erfüllt mein Leben. Und ja, ich wollte immer schon Parasitologe werden eigentlich. Und habe jetzt dieses Privileg, wirklich täglich mit diesen schönen, ja, für manche vielleicht Ungeziefer, aber für mich sind sie wunderschöne Lebewesen, arbeiten zu dürfen.
Und das ist der Grund, warum wir dich zu Gast haben.
Ja, diese Begeisterung.
Dankeschön.
David, aber zudem führt euch zwei, also dich und André, ein kleines Häufchen Kot zusammen.
Ein sehr kleines, ja. Ein winzigstes,
mini. Ja. Das ist ähnlich wie mit der Mondbegehung. Das war auch nur ein kleiner Schritt für die Menschheit. Nee, ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer für die Menschheit. Dieses kleine Häufchen war auch schon ziemlich was Großes.
Absolut. Es gehört nämlich einer ganz, ganz kleinen Maus, die ganz, ganz viel bewegt hat.
Und die ganz, ganz selten ist vor allem.
Und durch dich und den Alpenzoo quasi wieder zurückkommt.
Ja, wir hoffen. Das ist natürlich das große Ziel. Es geht natürlich um unsere Kurze Maus. Habe ich vielleicht schon 1-2 Mal hier im Podcast erwähnt, die Kurze Maus. Und als ich den David kennengelernt habe, habe ich mir direkt auch geschnappt, wenn einer für Parasiten brennt, dann musste er doch mal ganz dringend, fand ich, in den Kot von unseren Mäuschen gucken, was da so los ist.
Oh ja.
Ja, und bevor wir dazu richtig ins Detail gehen, kriegt unsere Kurze Maus endlich ihr wohlverdientes Porträt.
Bayerische Kurzohrmaus. Seit September 2021 haben wir Meißeln ein gemütliches Dahome im Alpenzoo Innsbruck und sorgen dafür, dass unsere Art nicht ausstirbt. Wir sind wahrhaftig bedrohter als Tiger, Schneeleopard oder Panda und sind ziemlich verfressen. Die Pfleger haben gemeint, wir seien 3 Männer. Nix da. Mittlerweile gibt's schon 12 von uns. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir heuer noch mit Dachs und Fuchs in der WG kommen und da untertierisch die Welt unsicher machen. Übrigens, ganz kann ich mein Bayerisch auch nicht ablegen, deshalb anzapft is. Zwar kein Bier vom Fass, dafür ein knackiges Häufchen über den Hinterausgang. Das dem André und dem Parasitologen-Kollegen David eben eine große Freude bereitet hat. Bin ich gespannt, was die in meinem Mini-Gagele alles finden. So, ich friss jetzt die Karotten fertig. Bis bald!
Sehr gut, ja, war wunderschön.
David, jetzt kannst du unsere Kurzarm aus die Show stehlen.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich denke, da André und ich sind da wirklich auf der absolut gleichen Wellenlänge. Also auch wie ich dann im Gespräch, ich durfte den André im Dezember letzten Jahres kennenlernen und wir waren total auf derselben Wellenlänge, weil André ja auch eine wahnsinnig tolle parasitologische Vergangenheit hat sozusagen. Und ja, also unter Parasitologen, da ist man schnell sehr eng. Und ja, im Endeffekt hat uns eben dieses kleine Kothäufchen von der Bayerischen Kurzohrmaus zusammengeführt, weil wir einfach zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte dieser Art schauen wollten, welche Parasiten im Magen-Darm-Trakt so vorkommen. Und ja, wir wussten nicht ganz genau, was uns am Anfang erwartet, weil ja, es hat vorher noch nie jemand nachgesehen. Und da die Tiere eben auch aus dem Freiland kommen, zumindest einige, ist es eben auch so, dass wir durchaus auch Parasiten finden hätten können, die eben auch wirklich in der Wildnis eine Rolle spielen. Und im Endeffekt haben wir dann eben auch einen sehr, sehr spannenden einzelligen Parasiten gefunden.
Dürfen wir da schon spoilern oder müssen wir auf den Artikel warten?
In diesem Podcast wird immer gespoilert.
Das ist deine Devise, gell?
Ja, also ich würde jetzt auch sagen, wir können spoilern, oder André?
Natürlich, immer raus damit. Ich glaube nicht, dass andere Forscher uns dann schneller mit einer Publikation vorwegkommen, weil sie haben die Mäuse ja gar nicht. Also ja, wir sitzen da ziemlich auf der sicheren Seite, auch aus der wissenschaftlichen Sicht, wenn wir jetzt schon was verraten.
Ja, und es ist so spannend, wir können sie eigentlich gar nicht zurückhalten. Also wir müssen es einfach sagen. Also wenn man über dieses Thema spricht, dann fließt es ja, dann sprudelt es ja sowieso schon raus. Also man müsste sich da ja extrem zurückhalten. Aber es war tatsächlich ein einzelliger Parasit namens Giardia microti. Den haben wir hier in unserem parasitologischen Labor nachgewiesen. Einerseits haben wir ihn gesehen im Mikroskop, andererseits auch das Antigen nachgewiesen.
Hast du auch ein Foto?
Und auch jetzt noch ganz spektakulär, auch molekulargenetisch, also mittels PCR Test dann entschlüsselt. Also es sind zahlreiche Tests gemacht worden, um diesen Parasiten auch sehr sicher nachweisen zu können.
Aber nochmal, hast du ein Foto? Ich brauche ein neues WhatsApp-Bildchen.
Ja, Mäuse kann ich Code dir gerne schicken.
Nein, nicht vom Code, von diesem Einzeller.
Ja, aber der sitzt ja da drin, oder?
Er sitzt drinnen, aber im Mikroskop ist er schön isoliert und es ist wunderschön. Also Giardien generell sind ja sehr, sehr schöne Parasiten, kennen vielleicht auch die Zuhörerinnen von ihren eigenen Tieren, weil die durchaus auch bei Hund und Katze eine Rolle spielen. Besonders bei jungen Tieren sind das Durchfallerreger, also die sitzen im Darmtrakt und können durchaus eben auch Krankheitsbilder verursachen. Und bei der Maus theoretisch auch, aber da ist halt jetzt aktuell noch sehr wenig bekannt, aber wir sind ja gerade dabei, das zu entschlüsseln sozusagen.
Vielleicht kennt nicht jeder Zuhörer wirklich die Definition eines Parasiten. Sind Parasiten denn eigentlich wirklich böse? Gibt es vielleicht auch gute Parasiten? Was macht ein Parasit? Weil wenn ich mir jetzt erstmal Parasiten vorstelle und mein Studium vergessen würde, würde ich denken, da lebt wer in mir und der bringt mich um. Stimmt das so?
Genau, also so stimmt es grundsätzlich nicht immer. Also es gibt natürlich Parasiten, die ihrem Wirt schaden, aber ganz generell muss man sich eigentlich vorstellen, der Parasit, gehen wir jetzt einfach mal vielleicht von gewissen Würmern, die im Darmtrakt leben, aus, die haben sich teilweise auch mit ihrem Wirt entwickelt. Und das Ziel des Parasiten ist ja, dass der Wirt nicht stirbt oder besonders krank wird, sondern dass er so lange drinnen bleiben kann, im Falle jetzt vom Wurm im Darmtrakt, dass er quasi für sein Leben das Wertvolle hinauszieht, also dass er sich in dem Fall gut vermehren kann, Reproduktionsstadien eben in die Umwelt abgeben kann, aber eben nicht, dass der Wirt stirbt, weil in dem Fall wäre natürlich auch der Parasit verloren, ohne Wirt kein Leben, und somit sind die meisten Parasiten auch wirklich sehr, sehr gut an ihre Wirte angepasst, besonders bei Tieren, die eben, ja, sag ich mal, noch kein wirklich gut ausgeprägtes Immunsystem haben, Jungtiere oder ältere Tiere, da können dann natürlich Krankheitsbilder auftreten, wenn das Immunsystem generell geschwächt ist oder noch nicht gut ausgeprägt ist, aber grundsätzlich möchte der Parasit überleben.
Und da gibt es natürlich welche, die Indoor leben sozusagen, also in einem Körper und auch drauf, oder? Also die angesprochenen Flöhe von vorhin sind ja eigentlich auch Parasiten, nur die leben selten im Tier, sondern mehr so drauf.
Genau. Ist eine schöne Definition. Indoor und Outdoor, genau, mit den Sportarten oder auch Parasitismus. Indoor, Outdoor. Also definitiv, ja, es gibt die faszinierendsten.
Ja, hast du andere Namen dafür als Indoor oder Outdoor?
Stimmt eigentlich. Es ist, ja, nein, du hast vollkommen recht, André. Also es ist wirklich, es ist ein treffender Name. Ich werde das auf jeden Fall demnächst auch so.
Könnte man gleich so akzeptieren, wissenschaftlich, oder?
Ja, finde ich auch. Indoor-Parasitologie.
Die Parasitologie-Bücher der Welt umschreiben. Das sind ab jetzt Indoor- und Outdoor-Parasiten.
Bringen wir es auf den Punkt, oder?
Genau.
Es ist wirklich ein klingender Name, weil viele sagen auch Innenparasiten, aber das ist ja wie Innenarchitektur oder ähnlich. Ich weiß nicht, das ist nicht so klingend. Also Indoor,
mein Professor wird sich gerade an die Stirn fassen über meine Wortwahl. Er war nämlich auch Parasitologe und wenn er jetzt hört, wie ich über seine Parasiten rede, er wird schimpfen mit mir.
Na, André, also wirklich, ich habe deine Arbeiten wirklich also mit Genuss gelesen. Ich bin zu Hause gesessen und habe das, also ich bin ein Fan von dir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss mich als Fan outen, weil die Arbeiten sind wunderschön und dann natürlich auch im Zootierbereich, es gibt für mich nichts Größeres. Also Parasiten generell, natürlich Parasitologie, das ist absolut meine Faszination, meine Leidenschaft, mein Leben, aber dann auch noch mit exotischen Tieren. Tierarten. Also wirklich, ich bin hin und weg gewesen, wie ich es gelesen habe. Aber ja, klar, du hast absolut recht. Es gibt Parasiten, die im Körper leben und auch wirklich am Körper. Einen Teil meiner Doktorarbeit habe ich mich mit Robbenläusen beschäftigt und das möchte man vielleicht gar nicht glauben, dass auch Robben, die halt einen großen Teil ihres Lebens im Wasser verbringen, auch Parasiten haben, die im Fell und wirklich an der Haut leben.
Wie lange kann denn eine Laus dann die Luft anhalten?
Das ist eine gute Frage.
Ja, das ist tatsächlich, also das ist eben diese Familie der Läuse, die Echinopteride, die Robbenläuse, das sind so spannende Parasiten, weil sie eben verschiedene Robbenarten befallen, unter anderem auch den südlichen Seeelefanten, der ja bis zu 2000 Meter Tiefe tauchen kann. Und was diese Parasiten da am Wirt im Fell wirklich an Druckverhältnissen, Temperaturschwankungen und eben Sauerstoffmangel aushalten müssen, das ist schon faszinierend. Also es gibt da verschiedene Theorien, ganz wilde auch, dass sie zum Beispiel über ihre oberste Hautschicht, die Cuticula, wassergebundenen Sauerstoff per Diffusion aufnehmen, das ist aber sehr abenteuerlich, oder dass sie halt in den Atemlöchern, die Laus atmet mit 6 verschiedenen Atemlöchern, die auf ihrem Körper verbreitet sind.
Es klingt schon gruselig, ja, das muss man schon zugeben als Laie. Ja.
Die Gänsehaut von Sabrina wird immer größer. Das ist schon keine Gänsehaut mehr, das ist schon eine Adlerhaut langsam.
Das ist eine Adlerhaut. Na, aber David, für mich als Laie zum Mitschreiben, Parasiten sind einfach Mitläufer im Prinzip, oder? Also sie können nur anhand eines Partners eigentlich überleben. Und
genau.
Sich dadurch vermehren.
Richtig, also in den, ich sage 99% der Fälle stimmt es, sie brauchen in ihrem Lebenszyklus, so nennt man das, brauchen sie eben ein Tier oder einen Menschen als Wirt, den sie eben parasitieren können. Ob das jetzt wirklich die Blutmahlzeit ist oder ob sie im Körper leben und andere Nährstoffe zu sich nehmen, aber sie brauchen ihren Wirt, genau, und sind eben an diesen auch gebunden.
Der André bereitet mir immer super gut auf die Folgen vor, hat mir extra einen Artikel geschickt aus National Geographic und da habe ich natürlich auch wieder Adlerhaut gehabt, wo ich von dem Guinea-Wurm gelesen habe.
Ja.
Wollen wir vielleicht ganz kurz schildern, was da passiert? Ich traue mich ja gar nicht laut auszusprechen.
Wir verlieren, glaube ich, auch alle unsere Zuhörer mit dieser Folge, weil sich alle nur gruseln.
Ekel ist auch eine Emotion, eine unterbewertete Sensationsemotion.
Also ich glaube, wir müssen mehr den David reden lassen, weil der verkauft die mehr sexy, ja, als wir beide.
Ja, genau, hast du danach das Gefühl, er spricht von einer wunderschönen Frau.
Ja, also wenn ich über mein Spezialgebiet, die Parasiten von Robben, spreche, also ich glaube, ich kann euch das so verkaufen, dass ihr nachher unbedingt ins Labor kommen wollt und mikroskopieren wollt, weil diese Parasiten so faszinierend und spannend sind. Also ich mache Werbung. Parasiten haben ja keine Lobby, aber ich gebe alles, um sie ein bisschen beliebter und schöner zu machen.
Nein, also wer mal gegoogelt hat, so Parasiten und so Mikroskopaufnahmen, die sehen schon echt geil und spacey aus. Ja. Also die sind schon sehr, sehr hübsche Anpassungen an die Natur. Die haben ihre eigene ökologische Nische. Und deswegen würde ich dir mit dem Guinea-Wurm auch so ein bisschen widersprechen wollen. Weil wenn der Mensch wieder irgendwie eingreift und irgendwas ausrottet, können wir wieder mal gar nicht absehen, was das eigentlich bedeutet. Weil die Natur erfindet eigentlich nichts, was keinen Sinn macht. Ja. So eklig mit unserem ethischen Befinden jetzt vielleicht Parasiten klingt und man will sie nicht. Und wenn man eine schöne Durchfallerkrankung oder irgendwas hatte, sagt, nee, die braucht es wirklich nicht. Aber irgendwas hat sich die Natur gedacht, warum es Lebewesen gibt, die in anderen Lebewesen oder auf anderen Lebewesen leben, ohne denen so weit zu schaden, dass er verstirbt. Also das ist nämlich die Definition als Parasiten. Du lebst in oder auf einem anderen Lebewesen, ohne es so weit zu töten, weil du dir deinen eigenen Lebensraum ja sonst wegnehmen würdest. So, und irgendwas wird sich die Natur schon gedacht haben. Mhm. Also irgendeinen Sinn hat auch der Guinea-Wurm, der vielleicht eher auf den ersten Blick relativ uncool ist. Und dann ist wieder der beliebte Jenga-Turm, den wir hier auch schon ein paar Mal zitiert haben. Ja, dann ist wieder ein Jenga-Klötzchen weg und irgendwann bricht ein System zusammen. Weil wer sagt denn nicht, dass das Biom, also der ganze Körper von irgendeinem, nehmen wir jetzt die Robben da vom David, irgendeinen Sinn wird schon diese Laus da machen, weil vielleicht hat sich das Biom angepasst, weil dadurch ist immer die Immunabwehr der Robbe so getriggert, dass sie andere Krankheiten besser wegkriegt, also wenn die Immunabwehr schläft oder was auch immer. Also ich philosophiere jetzt gerade nur rum, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber irgendwas wird sich die Natur gedacht haben.
Und also mal Gleichgewicht herzustellen, weil Überbevölkerung oder zu viele Tiere, zu viele Pflanzen.
Auch das, es gibt ja eine Sättigungskurve, also es wird hier heute sehr, sehr biologisch, aber du hast eine Sättigungskurve.
Cool.
Es kann nicht unendlich Füchse auf einem Feld geben. Irgendwann sind alle Mäuschen gefressen und dann würden ja die Füchse wieder versterben. Das heißt, irgendwann weißt du genau, so viele Mäuse und so viele Füchse können auf dem Feld leben. Und genauso ist es auch. Wenn es zu viele Robben gäbe, gäbe es dann irgendwann keine Fische mehr. Das heißt, irgendwie müssen ja auch Robben und gerade Seeelefanten haben relativ wenig Feinde. Da gibt es dann nur noch einen Orca oder irgendwas, der die vielleicht frisst, aber sonst frisst die halt keiner mehr. Das heißt, irgendwie muss man ja auch Robben dezimieren. Und da hat sich die Natur einverlassen, ja, eine schöne Durchfallerkrankung.
Passt.
Wird vielleicht die Schwächsten sozusagen dahin raffen, dass wir nicht zu viele Robben haben.
Richtig.
Also irgendeinen Sinn hat auch jeder Parasit. Da oute ich mich auch als Parasitenfreak, weil der David hat es ja schon angedeutet. Ich habe meine Abschlussarbeiten, also sowohl Doktor- als auch Diplomarbeit, auch in der Parasitologie gemacht. Also ich bin ein bisschen vorgebildet in seinem Bereich. Und deswegen verstehen wir uns wahrscheinlich auch so, weil wir da sehr schnell, nicht auf Augenhöhe, er hat deutlich mehr Ahnung als ich, aber sehr schnell ins Schwärmen geraten können, wie schön dann so ein Einzeller sein kann im Kot von Tieren.
Und da üben wir uns gleich im Komplimente annehmen, weil David, du hast dem André jetzt so ein liebes Kompliment gemacht und ich bin da gerade dran, den André ein bisschen zu bearbeiten, dass er mal Komplimente annimmt und nicht dann so klein macht. Deshalb, was sagen wir jetzt zum David?
Dankeschön.
Ja, ich muss wirklich widersprechen. Also um Gottes Willen, ich bin nicht da. André ist wirklich, also er hat schon angesprochen, also Diplomarbeit und Doktorarbeit und davon ein bisschen, und bei diesen zwei Arbeiten, die ja wirklich sich nur mit der Parasitologie auch beschäftigt haben, davon ein bisschen Ahnung zu sprechen, also das ist wirklich Understatement, André. Also du kannst ruhig, also das ist wirklich, also es ist echt sehr, sehr beeindruckend.
Da war ja auch ein ethologischer Teil in der Arbeit, der war ja nicht rein parasitologisch. Also ich habe ja auch Tiere beobachtet.
Wäre jetzt nicht rückfällig, ja?
Ja gut, aber da, um auch da natürlich dann auch die parasitologischen Thesen da auch entweder zu untermauern oder halt auch zu bekräftigen, was halt auch dann bei den Kotuntersuchungen rausgekommen ist.
Genau, also da können wir es ja dann auch verraten. Also es ging in beiden Arbeiten eigentlich darum, du hast ja die Grundtheorien, dass Tiere, die irgendwie in Gruppen leben, nehmen wir jetzt die Erdmännchen aus meiner Diplomarbeit, entweder hat das Alpha-Tier, also der Ranghöchste, ganz viel Stress oder halt Omega, der Tiefste, und Stress setzt die Immunabwehr herunter im Zusammenspiel mit Hormonen und entweder hat also Rang hoch oder Rang nieder die meisten Parasiten. Und das war die Grundthese sozusagen sowohl von Diplom als auch Doktorarbeit, sich das mal genau anzuschauen. Und deswegen war ich ja mal ein Jahr lang ein Erdmännchen und habe Erdmännchen beobachtet und nachmittags immer ihre Kotproben dann analysiert. Und da war es eben sehr schön, dass Omega den meisten Stress hat und dementsprechend auch die meisten Parasiten. Und das kann man dann halt oder sollte man überprüfen, das ist ja Wissenschaft, bei vielen Tiergruppen machen und da muss man zu Hirschen gehen und so weiter. Und dann kamen sehr schnell meine Raubwanzen ins Spiel, weil den Stress nicht nur zu beobachten, sondern über Blutwerte zu bestimmen, wäre ja auch sehr interessant. Und zack, da hatten wir noch einen Ektoparasiten namens Raubwanze dabei.
Zack, Bob. Wunderbare Arbeit.
Wahnsinn.
Und Kompliment
wirklich
angenommen. Ja. Und Kompliment direkt zurückgegeben an den David. Weil David, also wie gesagt, mit Parasitologie habe ich mich wirklich noch nicht beschäftigt, aber ab den ersten zwei Worten hast du mich dafür begeistert. Und deshalb zurück zu unserem Riesenwurm, Guinea-Wurm. Mach ihn mir bitte attraktiv.
Okay.
Zeig, was du kannst.
Okay, das mache ich gern.
Damit wir mal wissen, was es überhaupt ist.
Genau, das versuche ich sehr gern, dass ich auch alles korrekt sage, weil mit diesem Wurm habe ich persönlich noch jetzt nicht so wahnsinnig viel gearbeitet.
Es geht ja nur um dieses Ekelerregende, dass der wirklich über den Fuß dann austritt, im Bauch wächst quasi und sich den Weg dann runterbahnt.
Es gibt noch viel geilere Parasiten, die wandern dann irgendwie so ins Auge ein oder verändern Verhalten, nachdem sie ins Gehirn gehen, dass du als Ameise gehst du dann oben auf den Grashalm, damit du dich leichter fressen lässt. Also normalerweise geht jede Ameise weg, um sich nicht fressen zu lassen. Und es gibt geile Parasiten, die befallen dann die Ameise so, dann latscht die nämlich hoch und lässt sich fressen.
Ja, oder wie diese Juwelwespe, was in dem Artikel da drin entstanden ist, oder?
Ja,
die der Kakerlake reinsticht in den Kopf, damit sie paralysiert ist und dann als Fressen beim Ei aufwacht. Oh, ja. Also ja, mal, bitte.
Ja. Also großer Teil meiner parasitologischen Ausbildung waren die Tropenparasitosen. Es gibt ja die Tropenparasitosen wie Malaria, die Schlafkrankheit, Trypanosoma cruzi, wo ich ganze Zyklen auswendig lernen durfte.
Ja.
Schönen Gruß an Günther Schaub, meinen Professor. Ich durfte nämlich genau die Epimastigote, musste ich wissen, wo die sich wie, warum einnistet und wohin wandert und das über die großen Tropenparasitosen. Da lernst du fiese Dinge.
Das mit den Krebstieren. Werden die von Parasiten gestochen oder halt manipuliert, dass sie dann wirklich zur Zunge des Fisches werden? Kommt es tatsächlich so vor?
Ja, es gibt auch Krankheiten in den Tropen, wo, wenn du da als Mann dort irgendwie wild in diesem Bach oder in dem Fluss bist, können durch dein Geschlechtsorgan die Parasiten einwandern. Das alleine sich vorzustellen, finde ich schon gruselig. Und da brauchen wir wirklich jetzt langsam David, der die ein bisschen mehr sexy darstellt. Weil sonst wird das der Antiparasiten-Podcast.
Ja, okay, dann versuche ich es gerne und ich erwähne auch gern, dass ich...
Wir machen das wie... David, wir machen das wie in Vorstellungsgesprächen, das ist immer eine meiner Fragen. Und jetzt kommen wir zum Werbeblock. Warum sollten wir uns für Sie entscheiden?
Okay,
David,
passt.
Warum
gerne,
sollten wir Parasiten sexy finden?
Das heißt, ich schließe jetzt gleich wieder mit dem Guinea- oder Medina-Wurm an und werde einfach drauf los erzählen, alles, was ich weiß und versuche ihn zu bewerben. Auch wenn es natürlich eine grausige Krankheit ist im Endeffekt, ja.
Das war noch nicht sexy.
Ich warte noch.
Okay. Also grundsätzlich bin ich beim Guinea-Wurm oder Medina-Wurm bin ich jetzt nicht absolut vertraut, aber natürlich, er ist ein Wurm, er ist ein Fadenwurm, ein sogenannter Nematode. Und deswegen ist er auf jeden Fall schon einmal unter meinen Freunden, weil natürlich ich einfach hier, wie wir jetzt schon herausgehört haben, der Parasitenfreak bin. Der Mensch infiziert sich grundsätzlich durch die Aufnahme von Krebsen, die im Wasser vorhanden sind. Und diese Krebse haben in ihrem Körper infektiöse Larven dieses Wurmes. Und dieser Wurm macht dann anschließend, wenn er aufgenommen wurde mit dem Trinkwasser, eine Körperwanderung durch und siedelt sich dann im Subkutanen, also in der Unterhaut siedelt er sich dann an und ist extrem schmerzhaft, kann ja auch enorme Länge erreichen und das entwickelt sich dann wie eine Geschwulst in diesem Körperbereich.
David, Reklame machen, sexy!
Okay, und das fasziniert. Das Faszinierende ist einfach, dass dieser Wurm oder beziehungsweise damit sich der Lebenszyklus schließt, muss es natürlich wieder, muss sich der Mensch, der befallene Mensch, auch wieder ins Wasser begeben, weil dort natürlich dann diese Krebse leben, die eben als Zwischenwirt fungieren, die diese infektiösen Larven in ihrem Körper beinhalten. Und wenn sich ein befallener Mensch mit dieser Geschwulst eben ins Wasser begibt, dann platzt das in der Regel auf, sodass eben die Vermehrungsstadien dieses Wurmes ins Wasser gelangen und sich eben auch wieder Krebse als Zwischenwirt suchen. Und wenn der Mensch dann wieder den Zwischenwirt oral aufnimmt mit dem Trinkwasser, dann schließt sich eben der Lebenszyklus und es geht von neuem los. Also Parasiten haben unfassbare Lebenszyklen, Strategien entwickelt, um eben erfolgreich auch wirklich ihre Zwischen- und Endwirte infizieren zu können. Ich kann auch, vielleicht schweift das jetzt ein bisschen ab, aber das ist eben auch ein Parasit, der wirklich, ich würde fast sagen, es ist mein absoluter Lieblingsparasit, und zwar die Seehundlaus, Echinopterius horridus, die lebt, eben ist ein Outdoor-Parasit, lebt im Fell und an der Haut von Seehunden. Und sie ist Zwischenwirt für den Seehund-Herzwurm. Das haben wir jetzt in unserer letzten Studie im August haben wir das nachgewiesen. Und zwar mit Mikro-CT-Untersuchungen. Mikro-CT, das ist, wie der Name schon sagt, ein CT, also ein Computertomograph für sehr kleine Lebewesen. Also für Parasiten, für Insekten, für alles, was eben relativ klein ist. Und mit diesem
Mikro... Wenn mein Tierarzt das hört, will er auch ein Mikro-CT.
Ja. Matthias, liebe Grüße, wir kümmern uns drum. Ja, wir brauchen einen Sponsor.
Ja, ganz günstig sind die Geräte nicht, was ich weiß, aber ich glaube so eine halbe Million Genau, und mit dieser Untersuchung kann man halt wirklich kleine Strukturen wirklich durchleuchten und kann dann, und so wie wir es gemacht haben, haben wir eben diese Herzwurmlarven in der Seehundlaus nachgewiesen, die schon bis zu einem Millimeter lang waren, also unglaublich lang, wenn man bedenkt, dass die ganze Laus nur 2,5 Millimeter groß ist. Und mit jedem Saugakt, die saugt Blut, und mit jedem Saugakt wird dann eben, werden diese Larven an den Seehund weitergegeben.
Bei Blutsaugen, da ist Sabrina hellhörig als Vampir.
Vor allem gibt es ja auch ein parasitäres Säugetier, Vampirfledermaus natürlich, aber die saugt nicht.
Die leckt die nur leckt. Das Blut auf von Wunden, genau.
Anfänger. David, man muss dazu sagen, du wirst es vermutlich nicht wissen, aber ich habe in einem Film mitgespielt, wo ich Vampirin spielen habe dürfen. Ah, und seitdem habe ich ein bisschen so einen Eckzahnfetisch entwickelt.
Sie hat sich machen lassen, mit dem sie bei jeder nicht passenden Gelegenheit irgendwelche Menschen anknabbert. Du musst auch die ganze Geschichte erzählen.
In andere wäre schon lange gebissen, ja. Das war ein bisschen zu süß, das Blut, muss ich sagen.
Zu viel Süßigkeit. Das ist aber auch ein schönes Kompliment. Ja.
Viel zu viel Schoko im Blut und Kekse.
Der tägliche Schokoriegel. Fast die Zeit vorbei.
Also nur deshalb Exkurs Ende. Es löst bei mir immer gewisse Bilder aus, wenn man sagt, eben Blut saugen. Ja. Das weißt du es auch.
Sabrina, was ist denn dein Lieblingsparasit?
Ja eben, ich würde sagen, der da auf der Vampirfledermaus sitzt, oder? Nein, ich wollte eigentlich den Guinea-Wurm, aber so ganz begeistert bin ich noch nicht davon, David.
Ja, leider, aber könnte sein, dass ich noch nicht so vertraut mit ihm bin, dass ich ihn dir noch nicht schmackhaft genug machen konnte, aber ich kann durchaus noch ein paar Parasiten auflisten, die dir vielleicht auch noch mehr zusagen, aber ich habe schon herausgehört, du brauchst auf jeden Fall einen blutsaugenden Parasiten, also einen, der wirklich komplett vollgesogen ist mit Blut.
Mit eisenhaltigen Substanzen arbeitet.
Okay.
Aber David, zu deiner Verteidigung nochmal wegen dem Guinea-Wurm.
Ja.
Den wollen sie ja eigentlich eliminieren.
Ich sehe das leider wieder, André. Also ich denke gerade auch, ich meine, hier sprechen wir ja von grundsätzlich von einem Parasit, der den Menschen befällt, aber ich bin immer sehr vorsichtig, was eben dieser Eingriff in dieses sehr sensible System, Wirt-Parasit-Beziehung angeht, weil... Ja, also ich denke, mit Eingriffen kann man wirklich hier noch mehr aus dem Ruder bringen, als wenn man der Natur ihren freien Lauf hier lassen würde, grundsätzlich. Natürlich, in dem Fall ist es natürlich eine sehr schwerwiegende Krankheit, die natürlich bekämpft werden muss, gerade auch aus humaner Sicht.
Genau, das sollten wir auch unterstreichen. Also Menschenleben geht natürlich immer vor. Aber nur diese radikale Aussagen, wir müssen alles eliminieren und sowas, das ist halt zu hart, sag ich mal. Wir brauchen Therapien, wir müssen Prophylaxe machen und sowas, dass man gar nicht erst erkrankt.
Mhm.
Aber
richtig.
Etwas zu eliminieren, finde ich sehr, sehr hart einfach.
Richtig, absolut. Also ich unterstreiche das total, wenn man hier, wie man im Lebenszyklus ja sieht, die Ruderfußkrebse, die spielen da ja eine Rolle. Also die sind in verunreinigtem Trinkwasser oder generell in Gewässern, wo Menschen, die eben keinen Zugang zu sauberer Trinkwasserqualität haben, die aufnehmen aufgrund dessen. Und das ist es natürlich, da gilt es natürlich, eben Quellen bereitzustellen, die eben gar nicht erst mit diesen Krebsen, Zwischenwirten, dieses Parasiten verseucht sind. Also auf jeden Fall, denke ich, unterschreibe ich das, dass das einfach wichtig ist, hier Prophylaxe zu betreiben. Aber natürlich, absolut, es ist eine schwerwiegende Parasitose und Menschenleben ist natürlich, da ist es essentiell zu retten.
Mir war das gar nicht bewusst, wie viel Parasiten es wirklich gibt, weil es ja explizit davon geschrieben wird, Parasitenschutz. Wir beschäftigen uns ja ständig mit der IUCN, mit der Weltnaturschutzorganisation und die Rettung unserer Tiere und Pflanzen. Aber 40% aller bekannten Tiere sind Parasiten.
Ja.
Also Parasiten ist ja eigentlich nur eine Lebensform.
Parasitismus.
Das gibt es ja Einzeller, Insekten, parasitäre Vögel, es gibt ein Säugetier, also nochmal, das kann David viel besser ausführen, aber es ist nur eine Lebensform. Der eine ernährt sich vom Fleisch, der nächste ernährt sich vegetarisch und eine Lebensform, die die Natur sich ausgedacht hat, ist ein Parasitismus. Das andere ist eine Symbiose, wo ich einfach zusammenlebe und den anderen nicht so ein bisschen ausnutze. Aber es ist eigentlich nur eine ökologische Nische, dass ich mir überlegt habe, okay, ich lebe im Darm von einem anderen Tier und da kann ich mich ernähren und fortpflanzen und ist sexy.
Kann man so weit gehen und zu sagen, wenn es keine Parasiten mehr gibt, gibt es kein Leben mehr?
Ich würde ja sagen.
Ich hätte es auch gesagt. Also grundsätzlich würde ich, wie gesagt, es gab ja, grundsätzlich gibt es ja auch wunderschöne Publikationen, relativ neu auch erschienen, auch in Science, glaube ich. Also wirklich sehr, sehr hoch. da ist auch, da wird beschrieben grundsätzlich, dass natürlich, wenn Säugetiere, hochbedrohte Säugetierarten aussterben, sterben natürlich auch unwiderruflich sozusagen ihre Parasiten mit aus. Also natürlich dieser Biodiversitätsverlust, der ist dann halt auch gleich mal doppelt bedeutsam, sage ich jetzt mal, wenn natürlich nicht nur ein Tier, sondern gleich mehrere Tierarten, weil nämlich auch dieses Wirtstier, das eben natürlich makroskopisch sichtbar ist, mit freiem Auge sichtbar ist, das Aussterben dieses Tieres bedingt dann eben auch das Aussterben von zahlreichen Mikroorganismen, die vielleicht eine Nische haben, um nur diese Tierart zu parasitieren. Also da geht ganz viel auf einmal verloren. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass Parasitismus auch wirklich, und sprechen wir jetzt mal grundsätzlich von den Würmern und von den Outdoor-Parasiten, den Lästlingen, also das ist schon auch wirklich essentiell, dass die vorkommen in der Natur.
Es gibt auch populärwissenschaftlich ein Buch, da kriege ich jetzt nicht den perfekten Titel hin, aber wie ein Pilz oder Parasit John F. Kennedy zum Präsidenten machte. Da geht es nämlich drum um die Hungersnot in Irland, die dazu geführt hat, dass ganz viele Iren und so weiter dann ausgewandert sind in die USA und ein Vorfahre von John F. Kennedy eben dabei war. Die Hungersnot wurde durch einen Parasiten oder irgendeinen Pilz eben ausgelöst. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen ausgewandert sind in die USA und dadurch ist John F. Kennedy Präsident geworden.
Eine wunderschöne Kettenreaktion.
Ja.
David, kannst du ein absolutes Lieblingsparasit nennen? Ich habe jetzt schon gesagt, unbekannterweise der Guinea-Wurm. Erleben möchte nicht, aber beeindruckt mich.
Soll ich dir mal ein T-Shirt drücken lassen von dem Guinea-Wurm?
Ja, bitte. Unbedingt. Ja, ich denke da automatisch irgendwie ein bisschen an Meerschweinchen wegen Guinea wahrscheinlich, ja?
Ah ja, ja, das ist auch eine nette Assoziation. Meerschweinchen haben übrigens auch schöne Parasiten, einen wunderschönen Meerschweinchenwurm, den finden wir auch immer wieder im Kot. Also es ist oftmals sind es auch wirklich die Heimtiere, Nagetiere und auch Kaninchen, die auch oftmals sehr schönes Parasitenspektrum haben. Also an dieser Stelle würde ich auch wirklich empfehlen, gerade bei diesen Tieren, da mache ich jetzt natürlich wieder Werbung für generell parasitologische Kotuntersuchungen, also das bieten ja etliche Labors an, aber ist auf jeden Fall ratsam, das auch bei seinem Tier zu Hause zu machen, auch wenn es nicht die Wohnung verlässt, weil grundsätzlich oftmals Tiere schon mit den Parasiten einziehen und wie wir gehört haben, die Parasiten wollen ja unentdeckt bleiben, das heißt, das fällt vielleicht länger nicht auf, bis dann einmal Zahnproblematik oder etwas anderes kommt und da kann sich das dann durchaus auch hochschaukeln. Also parasitologische Kotuntersuchungen zur Routine sind immer empfehlenswert beim Tierarzt. Den Lieblingsparasiten, es ist so schwierig, weil ich habe so viele. Ich kann eigentlich nicht wirklich einen
Top
nennen.
Drei.
Weil, ja, Top 3, das ist gut. Also ich weiß, während meiner Dissertation habe ich einen 60 cm langen Bandwurm aus dem Anus von einem südamerikanischen Seelöwen gezogen und habe anschließend gesagt, dass das war der schönste Tag meines Lebens. Jetzt bin ich aber zweifacher Vater. Ich kann das eigentlich nicht mehr jetzt zu 100% bestätigen, ohne dass ich Ärger bekomme.
Ich glaube, deiner Frau für die Aussage.
Aber ich würde sagen, dieser Bandwurm, der wird über Fische übertragen und parasitiert im Darmtrakt von Meeressäugetieren, unter anderem eben vom südamerikanischen Seelöwen. Das war wirklich ein absolutes Highlight, hat auch den klingenden Namen Adenocephalus pacificus, also ein wunderschöner Parasit, ein wunderschöner Name. Also den würde ich auf jeden Fall unter die Top 3 nehmen. Die Seehundlaus, die muss unter die Top 3, wobei ich da auch die Seelöwenlaus, also ich würde sagen, alle Robbenläuse können da den Platz unter den Top 3 nehmen. Und dann auch noch die respiratorischen Milben von Robben. Das ist jetzt auch ein neuer Forschungsschwerpunkt von uns. Robben haben tatsächlich im Atmungstrakt, also in der Nasenhöhle und in der Lunge, Milben, die dort leben. Und dieser Parasit dürfte relativ weit verbreitet sein, sind verschiedene Arten. Und da sind wir jetzt gerade noch dabei, das ein bisschen aufzuschlüsseln alles.
Und was ist mit unserem gemeinsamen Parasiten bei der Kurzohrmaus? Der ist nicht in den Top 3. Unsere Giardie.
Ja, stimmt eigentlich, um Gottes Willen. Eigentlich, ja.
Das muss er jetzt sagen.
Okay, nein, können wir Top Top 100. Ich würde sagen, okay, Nummer 4. Dann sitzen wir wahrscheinlich noch 3 Stunden, André. Aber ich denke, nein, um Gottes Willen, also nein, also ich muss wirklich sagen, die Giardien von der Bayerischen Kurzarmaus war schon ein spezieller Moment. Also ich würde doch sagen, machen wir Top 4 und die Reihenfolge, für die kann ich mich einfach nicht entscheiden.
Und das ist natürlich dein Top-Parasit, oder André, von der Kurzarmaus?
Ja, der Kurzarmaus-Parasit ist cool. Ich habe mich natürlich sehr viel mit Eimerien bei Erdmännchen beschäftigt.
Oh, schön, ja.
Schön kreisrund sind sie einfach nur. Also, ja, und natürlich der schöne Ektoparasit, meine Raubwanze, die ja Blut saugt, die müsstest du ja sehr gern mögen, weil es ein blutsaugender Ektoparasit ist. Also meine Raubwanzen sind sehr cool. Die
kann man bekannt machen.
Genau. Also im Endeffekt komme ich immer auf meine gleichen Themen. Ich komme auf meine Maus, ich komme auf meine Wanzen.
Ja, ich finde das doch toll, wenn man weiß, was einem gefällt, oder? Wenn man es unterstützt und lebt und mit Leidenschaft betreibt.
Ja.
Oh ja, wirklich, also top. Wahnsinn.
David, das passt irgendwie jetzt ganz gut zum ganzen Thema. Wir zwei, der André und ich, sind fleißig dran, unserem Planeten Liebesbeweise zu liefern. Ob das jetzt am Straßenrand Müll wegräumen ist oder weniger mit dem Flieger zu fliegen, mehr zu Fuß zu gehen. Hättest du einen Tipp für uns, was wir in der nächsten Woche erledigen könnten?
Gute Frage. Also finde ich absolut vorbildlich. Das ist echt so wichtig. Auch die kleinen Dinge machen ja, Kleinvieh macht ja auch Mist. Also es ist, jeder Beitrag ist wichtig. Ich habe vielleicht noch einen Tipp. Ich habe noch einen Tipp, wo man auch wirklich auch extremen Spaß dran hat. Kennt ihr Wurmkisten? Das ist ganz interessant. Also ich will ja jetzt keine Werbung machen, es gibt es von unterschiedlichen Anbietern, aber so kann man in seinem eigenen, in seiner Wohnung kann man ja Abfall kompostieren sozusagen, also biologischen. Biomüll kann man in diese Wurmkiste, die gefüllt ist mit verschiedenen Würmern, hineinkippen und die produzieren dann unter anderem Wurmhumus, also auch ein wunderbarer Blumendünger.
Und das ist wirklich nicht abgesprochen mit David. Ich baue ja gerade die Dachs- und Fuchsanlage und da baue ich jetzt nicht die Wurmkiste für den Kompost, sondern es gibt eine Wurmkiste für unsere Kinder.
Wow.
Da bin ich wieder in der Bildung drin. Früher haben wir ja alle als Kinder im Dreck gespielt und haben mal einen Regenwurm ausgegraben. In Zeiten der Verstädterung, in der Natur, Entfremdung machen es viele Kinder aber nicht mehr. Und deswegen kommt in die Dachs- und Fuchsanlage eine große Wurmkiste mit Plastikregenwürmern, weil ich nicht wollte, dass da irgendwie Regenwürmer nachher zu Schaden kommen, wo Kinder im Dreck wieder Regenwürmer ausbuddeln sollen. Und darüber kann man dann diesen guten Vorschlag von David auch wirklich übernehmen und sagen, ja, kann man nicht seinen eigenen Kompost machen, weil ich hätte sonst was anderes vorgeschlagen. Ich wäre schon wieder beim Wassersparen gewesen.
Okay, bin ich sofort dabei, weil da bin ich ja so Kandidat.
Und zwar, jeder benutzt eine Spülmaschine und ja, man ist ja manchmal faul und stellt sie schon an. Und es gibt Menschen, die können wie ein skandinavischer Architekt Spülmaschinen befüllen und es gibt eher die Chaoten, die sie so ein bisschen liederlich füllen. Schön voll machen die Spülmaschine und dann, wenn sie erst voll ist, wirklich anmachen,
ja.
Weil das verbraucht schon ordentlich Wasser, so eine Spülmaschine.
Ganz genau.
Und wenn man es aber richtig voll macht, ist schon wieder Wasser gespart, ohne dass man sein eigenes Leben einschränken muss. Und dann haben wir nämlich jetzt 2 Tipps, weil letzte Woche habe ich ja so ein bisschen alleine gemacht und ich habe es vergessen. Deswegen müssen wir heute 2 Tipps geben. Mhm. Und ich würde das von David übernehmen wollen. Ja. Jeder holt sich eine Wurmkiste für den Balkon, Garten oder seine Küche.
Ja.
Weil die kannst du auch in die Küche stellen und Spülmaschine richtig gut vollräumen.
Absolut. Cool, dass du das sagst, weil ich wollte heute in der Früh gerade die Spülmaschine einschalten und habe mir gedacht, oh Gott, die ist eigentlich erst halb voll.
Genau. Und das eben machen. Und das sind wieder diese vielen kleinen Schritte, ohne dass man sein Leben einschränken muss. Man spart sogar Geld und tut was Gutes für unseren Planeten.
Wassersparen, Immunsystem anregen mit Dreckwühlen und natürlich auch die Natur unterstützen mit dem Dünger, mit einem natürlichen Dünger. Oh Gott, das sind so viele Fliegen auf einmal. Jetzt wird es langsam wirklich kitschig. Aber das gefällt mir ja.
Das ist ja mal dein Part.
Ja. War cool, David. Das nehmen wir mal gern an, die Wurmkiste. Vielen Dank für den Tipp.
Sehr, sehr gerne. Ja.
Jetzt hängen wir. Hängen wir jetzt. Na, Wien, bist du noch da? Erde an,
Ich bin noch da. Ich habe so wunderschön an den Appell von André gelauscht. Also das ist wirklich, kann ich nur unterschreiben. Ich bin noch da, aber ich bin verliebt.
Vom Computer.
Ja. Es ist ja eigentlich ein Bildungspodcast, den wir machen. Nicht, dass wir hier Unterhaltung machen.
Nein, gar nicht.
Das ist hier volle Bildung. Und deswegen muss da ja so eine Take-Home-Message dabei sein.
Wir haben ja diese 4 Säulen zu erfüllen, gell?
Ja.
War halt alles dabei. Forschung, Bildung.
Weißt du, was fehlt?
Artenschutz.
Artenschutz.
Haben wir dabei.
Nein, dem David Danke zu sagen.
Nee, David,
ja.
Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte die Parasiten hier unterstützen und schöne Geschichten über sie erzählen und vielleicht doch den
einen. Ich stelle die Parasiten jetzt ein.
Ja, genau.
Einen Großteil der Parasiten hast du mir tatsächlich schmackhaft gemacht.
Nur nicht den Guinea-Wurm.
Da ekelt es mir jetzt leider noch mehr.
Wir müssen jetzt eh aufhören. Sabrina kratzt sich die ganze Zeit. Sie muss jetzt,
ja,
glaube ich, duschen
gehen. Ich glaube.
David, vielen, vielen Dank. Schöne
ja,
Grüße
super.
Nach Wien.
Schöne Grüße. Alles Liebe und vielen Dank für die Einladung.
Danke dir. Ciao, ciao. I've been so late morning show.